Wir waren, als ich anfing, bei knapp 5 Millionen D-Mark Umsatz. Wir machen heute das 100-fache.
Hundehalter oder Katzenhalter, Burkhard, wer ist bekloppter?
Oh, so weit will ich mich hier gar nicht aufs Fenster lehnen, aber mit Sicherheit haben Hundehalter mehr Möglichkeiten, bekloppt zu sein, sagen wir mal so.
Als wir 1986 das erste Mal auf die weltgrößte Messe gegangen sind und als Aussteller, und die Messe findet glücklicherweise in Deutschland alle 2 Jahre statt, und deshalb haben wir uns damals getraut, so mit 30 Quadratmetern dort einen Stand zu haben, den wir noch im Anhänger selbst transportiert und aufgebaut haben. Inzwischen stehen wir dort so mit 650 Quadratmeter Standfläche, also es hat sich viel getan.
Viel dreht sich hier über unser großes Lager in Tarp. Und von hier aus geht es dann wieder raus in die weite Welt, aber vor allem an über 8000 Einzelhändler, die wir von hier aus direkt bedienen.
Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Volker Haag und Burkhard Friedrichsen von Trixi. Und wir drei sind hier heute in Tarp zusammengekommen, denn einer von meinen beiden Gesprächspartnern hört nach 40 Jahren bei Trixi auf und der andere folgt auf ihn in der Geschäftsführung. Und wer von beiden das ist, das erfahren wir gleich bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland. Und ich freue mich sehr, dass wir heute euch mal Trixi vorstellen dürfen, denn Trixi gehört... Nicht gehört, ist sogar der Marktführer in Europa für Heimtierbedarf, exportiert in über rund 100 Länder, hat über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 2 ganz tolle Menschen sitzen jetzt hier mit mir am Tisch und ich freue mich, dass wir 3 zusammen schnacken können. Moin Volker, moin Burkhard.
Hi.
Moin.
Jetzt lasst doch direkt mal lösen, wer von euch beiden hat hier seine Ausbildung gemacht, wer von euch beiden ist seit bald 40 Jahren hier und wer hört jetzt zum 31.07. auf?
Also hätten wir Bild, wäre es leicht zu erraten, das bin ich.
Und da ich jetzt 40 bin, wäre es auch schwierig geworden. Ja,
ja, hier geboren, ja. Könnte man meinen. Also Volker Haag, du bist es, der nach 40 Jahren bald, ne, zum Ende des Monats sind es 40 Jahre, bei Trixi geht, zumindest aus der Geschäftsführung.
Korrekt.
Und wo gehst du denn hin?
Dann darf ich in den Beirat wechseln. Das ist bei uns ein Gremium, wo die Gesellschafter Personen entsenden können, die die Gesellschafterinteressen wahrnehmen und quasi Sparringspartner für die Geschäftsführung sind. Bisschen Controlling der Geschäftsführung machen, Strategiebegleitung machen und solche Geschichten.
Du bist seit 40 Jahren jetzt bald dabei. Wir wollen mal ein bisschen auf diese 40 Jahre gleich zurückkommen. Aber vorher wollen wir einmal den Herrn kennenlernen, der auf dir folgen wird in der Geschäftsführung, nämlich Burkhard.
Ja, ja, da bin ich. Ja,
da bist du. Wer bist du denn?
Ja, ich bin Burkhard, 40 Jahre alt. Also Jawohl. Das passt eigentlich wirklich tatsächlich ideal. Ganz gut. Ja, und ja. Habe vor 9 Jahren hier mal angefangen.
Und warum?
Warum? Weil ich tatsächlich damals zurück zu den Wurzeln wollte. Bin hier geboren, war dann, ja, wie man es so macht, dann weit weg.
Erstmal, man muss ja erstmal weit wegfahren, um zu merken, wie schön das hier ist.
Ist so.
Ist so.
Tatsächlich. Ja. Und dann habe ich tatsächlich 3 Jahre lang hier angeklopft und gebettelt, dass ich doch mal hier hinkommen darf. Nämlich für mich war klar, wenn ich wieder zurückkomme in die Heimat, dann zu Trixi. Und so sind wir 3 Jahre lang in Kontakt geblieben. Und 2016 habe ich dann einen schönen Anruf bekommen und durfte dann zurück in die Heimat.
Und bald 10 Jahre später, jetzt 9 Jahre später, hast du es geschafft. Also wortwörtlich geschafft.
Ich war zwischendurch ganz kurz weg, habe 1 Jahr nochmal woanders Luft geschnuppert.
Macht dich ja nur interessanter dann.
Hoffe ich. Und jetzt darf ich wieder hier sein, ja.
Wie schön. Du hast, Volker, den Absprung nie so richtig geschafft, warst 40 Jahre hier.
Ich fand es immer schön im Norden.
Du brauchtest nicht weggehen, um das zu erkennen. Nein, du hast deine Ausbildung hier gemacht nach deinem Abitur und bist seitdem Trixi treu geblieben.
Das ist korrekt so, ja.
Erzähl mal, du hast Abitur gemacht und dann eine Ausbildung hier begonnen.
Klingt an sich total langweilig, aber war doch spannend. Ja, als ich anfing am 1.8.1985, da war der ganze Betrieb mit Inhaberfamilie 7 Menschen stark, inklusive Außendienst und Logistik. Also ich war neben der Inhaberfamilie der Einzige im Büro. Und ja, habe dann logischerweise alles gemacht in so einem kleinen Betrieb. Wir waren damals auf dem Bauernhof in Jablonbeding.
Also gar nicht hier?
Nein, 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 das, da kamen noch Stufen zwischen. Wir sind dann irgendwann in ein Industriegebiet nach Weding gezogen, haben so eine erste richtige Lagerhalle gebaut. Das war dann 1986 und bis 2002 dort ständig erweitert und sind dann hier nach Tarp gezogen.
Und vor 40 Jahren waren es 7 Leute, jetzt sind wir über 600 Festangestellte. Genau. Also in der Zeit ist denn doch einiges passiert.
Also nicht ganz 600, da müssen wir einmal berichtigen, der Ordnung halber.
Wie viele denn?
Knapp unter 590, okay. 595 oder so.
Wir sind da schon sehr korrekt.
Ich merke schon. Ich übertreibe mal gern, ich runde auf. Also 595, das sind viele Menschen, die hier jetzt mittlerweile arbeiten, die für ordentlich Umsatz, für ordentlich Geschäft, für ordentlich Steuern sorgen hier in der Region. Volker, du sprachst von einer Inhaberfamilie. Wer ist das? Was heißt das?
Der Gründer ist Bonnik Hansen, ein aus Dänemark stammender, aber seit über 50 Jahren in Deutschland lebender Mann, der das mit seiner Frau zusammen jahrelang alleine gemacht hat. Von 1974 bis 1983 haben die den ganzen Betrieb komplett alleine geführt, inklusive Lager und Außendienst, und dann angefangen, eine Verwaltung aufzubauen und ja überhaupt die ersten Einstellungen vorzunehmen.
Wo lag der Fokus damals in den 80ern noch, was das Produktsortiment
ganz
angeht?
Ganz klassischer Großhandel für Heimtierprodukte, vornehmlich auch damals schon Hund, Katze, aber ein bisschen zur Aquaristik, aber noch sehr aus der Industrie zusammengekauft und dann später so ein bisschen mit Import angefangen und dann an sich auch den Namen Trixi auf die Verpackung gebracht, der sich inzwischen dann zur echten Marke entwickelt hat.
Kurzer Test zwischendurch, Burkhard. Warum Trixi? Was heißt Trixi?
Trixi war tatsächlich der Nachbarshund von Bonnik damals. Und sind wir bis heute ganz, ganz froh, dass der einen vernünftigen Namen hatte. Ja, und wir nicht heute Bonniks Heimtier-Großhandel heißen, sondern auch dadurch eine echte Marke aufbauen konnten.
Definitiv. Du sagtest, für den Großhandel heißt damals und heute auch noch in den 80ern, ihr habt hier Produkte für Heimtiere produziert, geschaffen und die dann an Ketten verkauft, oder was heißt Großhandel?
Nein, Großhandel ist eben tatsächlich bei der Industrie fertige Produkte eingekauft. Mhm. Wir haben gar nicht selbst produziert, okay. Und auch heute wird für uns produziert, aber wir haben keine eigenen Produktionsstätten. Wir haben hier und da mal Beteiligung an Produktionsstätten, aber es ist schon so, dass über 150 Fabriken insgesamt für uns auf der ganzen Welt Produkte fertigen. Und wir nennen uns heute aber nicht mehr Großhandel, weil wir eigentlich heute eher der Markenvertriebs- oder Vertreiber sind. Ne?
Dann erklär doch mal euer Geschäftsmodell, Burkhard.
Also eigentlich ist es relativ simpel. Wir kaufen Produkte ein nach unserem Dafürhalten, welche Produkte es sind.
Wo beispielsweise?
Designer,
wo werden die
viel in Asien tatsächlich. Und verschiffen diese Produkte nach Europa. Viel dreht sich hier über unser großes Lager in Tarp. Und von hier aus geht es dann wieder raus in die weite Welt. Aber vor allem an über 8000 Einzelhändler, die wir von hier aus direkt bedienen.
Also ihr seid so eine Art Zwischenhändler?
Genau, wir sind eigentlich theoretisch klassischer Importeur von Ware und vertreiben die wiederum an den Fachhandel, der dann den Endverbraucher bedient. Das ist ein relativ klassisches Modell und das sowohl stationär als auch online über die namhaften Inverkehrbringer, die man dann auch so kennt.
Warum braucht es euch, Volker? Warum braucht es eigentlich Trixi? Man kann das doch eigentlich auch direkt irgendwo kaufen.
In Theorie ja. Versuchen auch einige, das nennt sich dann Private Label. Das ist, wenn die großen Handelsketten heute selbst ihre Produkte aus Asien importieren wollen, um diese Handelsstufe Trixi sozusagen zu umgehen. Wir stellen immer wieder fest, dass wir unseren Job irgendwie wohl doch ganz gut machen, so dass wir gebraucht werden. Und der kleinere Händler oder auch gerade der unabhängige Händler, der könnte natürlich auch gar keine eigene Marke aufbauen. Und von daher braucht er einfach einen zuverlässigen Lieferanten. Und wenn ich unser Produktportfolio nehme, wir sind bei über 5.700 verschiedenen Produkten. Das ist auch nicht so ganz einfach, alles unter einer Marke zu machen. Und inzwischen sind es bei uns eben wirklich 98% des Umsatzes mit der eigenen Marke Trixi und nur noch 2% klassischer Großhandel.
Du hast es beschrieben, Burkhard, eigentlich ganz simpel, dieses Geschäftsmodell. Und ich kann mir vorstellen, es gibt ja auch den einen oder anderen, der das auch versucht. Aber ihr seid Marktführer in Europa. Was zeichnet euch denn aus? Was macht ihr denn besonders gut?
Angefangen von dem simplen, ich kaufe Produkte ein, aber das machen bei uns viele Einkäufer, über 20 Produktmanager, die dann dafür sorgen, dass das richtige Produkt ist, im richtigen Design. Allein 7 Menschen, die bei uns im Qualitätsmanagement arbeiten, weil das ist natürlich dann nachher auch nicht mehr so einfach, auch wenn wir über das Thema Private Label sprechen, da gehört schon ein bisschen was dazu, dass man auch die richtige Qualität in den europäischen Markt bekommt. Und da sehen wir uns ja auch gerade, wenn wir über ja, diese Asien-Plattform sprechen, die versuchen, die Produkte direkt nach Europa zu bringen. Da braucht es dann schon die Instanzen, die dann auch dafür sorgen, dass die richtige Qualität ist. Mhm. Und das ist eigentlich das, was wir jeden Tag machen. Und mit einem großen Herzstück der Logistik, die richtige Ware zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben.
Du bist bald seit 40 Jahren jetzt dabei, Volker. Wenn du auf diese Jahre zurückblickst, was waren so Momente, was waren so wirkliche Meilensteine, die Trixi mit dir, du mit Trixi erreicht hast?
Ich glaube, der erste große Meilenstein war tatsächlich schon innerhalb meiner Ausbildung, als wir 1986 das erste Mal auf die weltgrößte Messe gegangen sind und als Aussteller. Und die Messe findet glücklicherweise in Deutschland alle 2 Jahre statt. Und deshalb haben wir uns damals getraut, so mit 30 Quadratmetern dort einen Stand zu haben, den wir noch im Anhänger selbst transportiert und aufgebaut haben. Inzwischen stehen wir dort so mit 650 Quadratmeter Standfläche. Also es hat sich viel getan. Aber das war sicherlich ein ganz wichtiger Meilenstein, weil wir dort internationale Kontakte bekommen haben und viele der Personen, die wir kennengelernt haben, jetzt seit vielen, vielen Jahren unser Vertriebspartner in den einzelnen europäischen Ländern geworden sind.
Als Sie Anfang der 2000er Jahre hier nach Tarp gekommen seid, was hat sich da in der Betriebsstruktur, was hat sich da in der Organisation bei Trixi letztendlich verändert dadurch?
Also das gab uns natürlich die Möglichkeit, nochmal richtig zu wachsen. Wir sind einfach an unsere Grenzen gestoßen in Jablonwedding, waren zuletzt 135 Leute, als wir den Umzug gewagt haben und hatten hier von vornherein, konnten wir erstmal die Lagerflächen mehr als verdoppeln und hatten auch genug Bürokapazitäten und haben dann aber auch hier alle, naja, bald alle 2 Jahre wieder angebaut, sodass wir inzwischen dann eben unsere Größenordnung erreicht haben. Und wenn ich mal so zurückdenke, so von der Umsatzsache her, wir waren, als ich anfing, bei knapp 5 Millionen D-Mark Umsatz. Wir machen heute das 100-fache.
Das ist in Ordnung.
Ja.
Das ist in der Tat in Ordnung, aber es hat sich natürlich auch die Belegschaft um das 100-fache.
Nicht ganz. Von 7 auf 600.
Das heißt, wir sind da effizient. 195, bitte.
Wir sind da sehr korrekt.
Genau. Und ja. Effizient.
Als ihr nach Tarp gekommen seid, du sagtest, es gab 130, 135 Leute, jetzt 595. Was ist seitdem, also wie erklärt sich dieser Erfolg oder dieser Wachstum? Wachstum heißt ja nicht direkt, aber wie erklärt sich dieser Erfolg bei euch?
Es sind eigentlich 2 Faktoren. Einmal ist die Branche im starken Wachstum all die Jahre gewesen, weil das Haus ja einen immer größeren Stellenwert hat. Heute sagt ganz klar, jeder Hund und Katze gehören zur Familie. Das war vor 20, 30 Jahren noch ganz anders. Also es werden ja heute auch sowohl im Zubehörbereich ganz andere Dinge verkauft, als früher die mittlerweile zum Glück mehr oder weniger als notwendig angesehen werden oder einfach das Leben ein bisschen schöner machen. Und das ist ja eigentlich auch unsere Aufgabe, dass wir einfach dafür sorgen wollen, dass der Hunde- oder Katzenhalter mit seinem Tier mehr Spaß haben kann, dass eine größere Verbundenheit besteht. Und dadurch ist das Sortiment immer weiter gewachsen. Das ging aber nur aufgrund der großen Lagerflächen. Und dann kam so die ganze Internationalisierung. Also in Deutschland hätten wir nachher natürlich nicht mehr so groß werden können. Wir haben früher nur Deutschland und nachher dann Österreich mitgemacht. Und durch die Internationalisierung machen wir inzwischen über die Hälfte des Umsatzes schon im Ausland mit steigender Tendenz.
Hundehalter oder Katzenhalter, Burkhard, wer ist bekloppter?
Oh, so weit will ich mich hier gar nicht aufs Fenster lehnen, aber mit Sicherheit haben Hundehalter mehr Möglichkeiten, bekloppt zu sein, sagen wir mal so. Da fällt es auch schon leichter, viel, viel mehr mit dem Hund zu unternehmen als mit der Katze.
Ja. Was seid ihr denn? Katzen- oder Hundehalter? Oder Reptilienhalter? Oder Fischhalter?
Ich war Hundehalter, der ist leider gestorben und mein Sohn hatte auch mal Geckos. Also insofern ein bisschen was mitgemacht.
Ja. Bin tatsächlich auch Team Hund.
Team Hund.
Ja. Aber zu Hause die Diskussion auch irgendwann ins Team Katze zu gehen.
Deswegen, wir drei sind Team Hund, deswegen haben wir auch einen schönen Hund im Hintergrund für diejenigen, die uns zuschauen. Aber es gibt ja, wenn wir auf Deutschland blicken, mehr Katzen als Hunde, richtig? Hauskatzen als Haushunde. Das hat mich dann doch schon überrascht, wenn man so sich da anschaut. Ich meine, die wenigsten gehen mit ihrer Katze Gassi, ne?
Klar, genau, das da kriegt man nicht so mit. Sie halt nicht.
Ja. Aber das ist so, dass es mehr Katzen gibt.
Aber Katzen sind auch einfacher zu halten. Alleine für Berufstätige ist es natürlich deutlich einfacher.
Die versorgen sich meist selber.
Ja, die kann ich auch den ganzen Tag alleine lassen. Beim Hund muss ich schon irgendwie entweder einen Hundesitter haben oder einen Hort oder es muss jemand zu Hause sein oder wie bei uns, ich darf den Hund mit ins Büro nehmen.
Das ist hier gern gesehen?
Ja.
Ja. Ich meine, das bietet sich auch an, oder? Ein ein ja, Unternehmen, das schlimm, auch mit Hunden wirbt und so weiter. Und wenn ihr Hunde, ich meine, je nach Erziehung wahrscheinlich, dürfen sie hier sein oder nicht.
Muss schon funktionieren im Büro. Also,
Stubenrein sollte er gern sein.
Das wäre schon mal ganz,
ein Anfang.
Ganz nett, aber auch sollte dann auch respektabel mit Menschen umgehen, die vielleicht Angst vor Hunden haben. Und auch das muss ja funktionieren.
Sicher.
Und auch wenn man bei Trixi arbeitet, darf man auch eine Hundehaarallergie haben. Also auch das muss dann nachher funktionieren.
Gut. Aber umsatztechnisch, ist der Hund interessanter für Trixi?
Ja. Ja. Kurz gerechnet.
Ja, also es wird mehr für einen Hund ausgegeben als für die Katze.
Ja, sehr vielfältiger letztendlich das Programm, das man auch anbieten kann für den Hundehalter. Und da gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten. Aber wir sehen auch in die Zukunft gesehen auch viel, viel mehr Möglichkeiten für die Katze, weil auch da einfach die Offenheit wesentlich größer wird, auch mit der Katze sich sehr zu beschäftigen.
Was, wenn wir mal auf das Produktportfolio eingehen wollen? Wir bleiben mal beim Hund. Wobei, dann würde ich auch wahrscheinlich mehr Katzenhalter im Podcast haben. Denn Produktportfolio Katze und Hund, was gibt es da so von bis? Was sind so wirklich exotische Dinge, die gekauft, die verkauft werden? Und was sind die Verkaufsschlager?
Also für uns sind sie ja nicht mehr exotisch, für uns ist ja unser täglich Brot. Ja. Aber gerade bei Katze ist es ganz, ganz viel Beschäftigung, also Spielzeug. Das kann bis zum Strategiespiel gehen, also wo die Katze auch wirklich dann zeigen kann, wie schlau sie ist. Und die gelten ja im Allgemeinen als sehr schlau. Und dann gibt es natürlich ganz viele Bettchen, Kratzbäume, einfach damit die Katze dann auch ihrem Kratztrieb in der Wohnung beikommen kann. Das sind halt so im Katzenbereich sicherlich so die Hauptsächlichen. Und Snacks als Nahrungsergänzung oder einfach als Leckerli.
Also die Supplements, die Nahrungsergänzungsmittel, die gibt es nicht nur bei den Menschen, sondern die werden auch immer mehr bei den Tieren frequentiert.
Absolut.
Und die Problemlöser am Ende des Tages auch. Also wir haben eine selbstreinige Katzentoilette im Programm, das war letztes Jahr unser umsatzstärkster Artikel.
Ein selbstreinigendes Katzenklo?
Ja. Gut. Also ein echter Problemlöser. Ich muss es nicht selbst machen. Es funktioniert automatisch, wenn die Katze ihr Geschäft erledigt hat. Und ich muss mich nicht selbst drum kümmern.
Gibt das sowas auch für einen Hund?
Noch nicht.
Nein, da
ich glaube, da wagen wir uns mal nicht
ran. Automatisches Gassi gehen.
Irgendwann wird es so kommen. Ne? Irgendwann wird es in diese Richtung gehen. Aber wenn wir auf den Hund blicken, was sind da klassische, was da der Verkaufshit und was sind da so ganz außergewöhnliche Produkte?
Also tatsächlich Verkaufshits sind da auch die Snacks und vor allem auch die losen Snacks. Ich nehme mir mal schnell was mit. Wenn ich eh was einkaufe und mir was Futter hole, dann gönne ich dem Hund etwas und am Ende mache ich mir selbst eine kleine Freude, indem ich meinen Hund belohne.
Und wo wir gerade bei Toiletten waren, bei der Katze, bei dem Hund sind es natürlich die Hundekotbeutel. Das ist mengenmäßig der meistverkaufte Artikel bei uns. Weil wir viele Millionen Hundekotbeutel im Jahr verkaufen, was ja auch gut so ist, dass heute fast jeder Endverbraucher auch bereit ist, den Hundekot aufzusammeln, wenn sein Hund zumindest in der Stadt oder im Dorf langläuft, also im Wald sicherlich nicht, aber ist insofern, wir sagen dann immer, daraus kann man auch Geld machen.
Ja, will ich jetzt nicht übersetzen, aber gibt es Qualitätsunterschiede im Hundekotbeutel? Gibt es da?
Also sollte schon reißfest sein.
Bei meinem Hund ist das wurscht. Bei meinem Hund ist das wurscht. Da kann nichts rein. Aber das ist ein Qualitätsmerkmal.
Ja.
Ja. Und wird da auch tatsächlich Wert gelegt auf Farbe, auf Muster?
Duft.
Ja. Es gibt tatsächlich heute mit Duftstoff, es gibt den Bund. Der klassische Hundekotbeutel ist einfach schwarz, das ist sicherlich auch immer noch der meistverkaufte.
Ja.
Aber gerade auch im internationalen Bereich, wo die Leute sehr modebewusst sind, Italien oder Frankreich, merken wir schon, dass die auch gern farbig sein dürfen.
Ja, ich fragte ja, ne, weil ich bin ja selbst Hundehalter und ich kann das jetzt auch nachvollziehen, nach 1,5 Jahren Hundehalter. Ja, man wird ja ein bisschen bescheuert, positiv. Formuliert.
Ne? Hast du gesagt.
Habe ich gesagt. Ihr braucht das nicht bestätigen, aber man sagt es ja. Ne? Man spricht mit dem Hund, man behandelt einen Hund, eine Katze als Familienmitglied, wird vielleicht sogar noch bevorzugt behandelt. Das hat sich ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten maximal verändert. Was hat sich aber verändert seit Corona? Habt ihr da was gespürt? Man sagt ja in der Corona-Zeit, viele haben das Haus nicht verlassen können dürfen, Langeweile war da. Gut, dann kommt jetzt mal der Vogel, dann kommt der Fisch, dann kommt die Katze, jetzt hole ich mir mal einen Hund oder auch zwei.
Genau, also es war ein richtiger Booster für unsere Branche, also insgesamt in der Branche, weil die Tierpopulation extrem angestiegen ist. wir haben in einigen Bereichen gemerkt, wenn wir so an Kleintiere denken, Meerschweinchen, Kaninchen, die wurden auch viel so als Streichelersatz natürlich geholt, als die Kinder keine Kontakte haben durften. Das hat sich inzwischen aufgrund der Lebensdauer dann schon wieder so ein Stück weit erledigt. Aber der Trend Hund-Katze ist ungebrochen, wobei Hund aufgrund der Tierarztkosten und der Allgemeinkosten so ein bisschen auf dem Rückzug ist. Aber deswegen ist vielleicht auch gerade die Katze im Moment so das Trendthema.
Und in der Corona-Zeit hat jeder sein Zuhause hübsch gemacht. Das heißt, nochmal einen neuen Kratzbaum gekauft, neues Hundebett gekauft und ja, sich viel mit dem Tier dann auch beschäftigt, was ja dann sehr dem Tier zugute kam. Man durfte mit dem Hund Gassi gehen, das darf man auch nicht vergessen. Das waren ja damals auch ja, die Ausnahmen, die dann gemacht werden durften. Und für uns waren es dann ja, sehr ereignisreiche Jahre da auch letztendlich.
Wenn ich mir Berichte anschaue von Tierheimen, die haben ja auch jetzt nach der Corona-Zeit ordentlich Zuwachs erhalten, also die Tierheime sind brechend voll, weil Hundehalter, Katzenhalter jetzt nach Corona wieder entdeckt haben, Mensch, so viel Zeit habe ich ja gar nicht. Die Tiere werden wieder abgegeben. Merkt ihr an euren Umsatzzahlen, dass es wieder rückläufig ist, weil die Tiere wieder abgegeben werden?
Also umsatzrückläufig, ja, merken wir. Zu Anfang war es sicherlich so ein bisschen Konsolidierung, weil auch die Zentrallager aller Großkunden natürlich in der Corona-Zeit irgendwann sehr, sehr voll gemacht wurden, weil keiner wusste, wie lange dieser Trend noch anhält. Aber es ist dann mehr der Angriffskrieg von Russland an die Ukraine gewesen, was ja alles in eine Krise gestürzt hat, als die weniger Population an Hunden oder Katzen. Also es ist eher so Energiekrise gewesen, das Geld wird zusammengehalten, Konsumflaute und dieser Trend hält ja leider nach wie vor an. Also insofern merken wir schon deutlich, dass auch wir heute, die Umsätze kommen nicht mehr so ganz von alleine, aber sie sind deutlich über Corona-Niveau.
Ich hatte vor einem Jahr...
Über Vor-Corona-Niveau.
Klar. Ich hatte vor einem Jahr einen Podcast mit einem Unternehmen, das ein ganz anderes Produktportfolio hat, aber auch Marktführer ist, auch aus der Region kommt, Hobby. Mhm. Und ich erkenne Parallelen.
Ja.
In Absolut. Der Corona-Zeit wirklich ganz, ganz hoher Bedarf, hohe Nachfrage. Und seit Ende Corona, seit Angriffskrieg Russland auf die Ukraine, ja, bei Hobby sind es tatsächlich in dieser Branche Schwierigkeiten, wieder auf dieses Niveau zu kommen, weil der Bedarf ist einfach nicht mehr so da, die Nachfrage ist nicht da und vielleicht auch die Kohle nicht. Ich meine, bei einem Wohnwagen, ich lege raus, ich sehe da ein schickes Stehen, das kostet schnell mal ein bisschen mehr als der Kratzbaum oder der Snack. Gibt es da noch weitere Parallelen, die ihr erkennt mit so einer Branche bei euch?
Ja, Urlaub im eigenen Land oder mit dem Auto zu verreisen, das kommt uns ja auch sehr entgegen und wir haben das wie Hobby auch erlebt, dass man dann auch viel Zubehör braucht, mit dem Hund unterwegs zu sein, im Kofferraum zu transportieren etc. Aber ja, am Ende, das Geld ist zwar da, aber es wird nicht ausgegeben. Wir sehen ja, dass die Sparneigung einfach auch wesentlich zunimmt aufgrund ja, dieser Unsicherheit.
Also tatsächlich auch bei euch in diesem Preissegment, was jetzt nicht so riesig ist, ne, sind denn ja nur mal, in Anführungszeichen, der Kratzbaum, eine neue Leine, ein paar Kotbeutel mehr oder weniger, hochqualitativeres Futter beispielsweise, merkt ihr auch, dass da das Geld zurückgehalten wird.
Ja, Futter selbst verkaufen wir ja nicht. Bei uns merken wir es an den Snacks kaum. Ja. Also Snacks sind eigentlich das, was auch unsere Umsätze am ehesten stabil hält. Es ist tatsächlich der sogenannte Non-Food-Bereich. Also Dinge, die ich ja nicht unbedingt ständig kaufen muss. Der Hundekotbeutel läuft nach wie vor. Die Hundeleine kann vielleicht mal ein bisschen länger halten. Der Kratzbaum, vielleicht wird nur der Stamm ausgewechselt und dann bleibt er noch ein Jahr stehen. Also das sind eher so die Dinge, die wir merken. Also das Investitionsbereich bei uns fängt ja schon bei 50 oder 100 Euro an. Da guckt der Endverbraucher schon genauer hin.
Klassisches Futter gibt es nicht, noch nicht oder wird es auch nicht geben, Burkhard? Volker ist ja bald weg vom Fenster hier.
Dann macht er hier Futter.
Dann machst du jetzt Futter. Nee, was sind deine Pläne für Trixi in der Zukunft? Natürlich kannst du da nicht alles alleine entscheiden, Logo, aber du wirst ja sicherlich ein paar Pläne haben und du wirst diese Pläne vielleicht auch Volker vorgestellt haben. Was sind deine Ideen für Trixi?
Ja, Futter würden wir mit Sicherheit nicht nächstes Jahr anfassen, aber schon etwas, was man natürlich manchmal im Hinterkopf hat, könnte ja passen, aber das wäre nochmal ein ganz anderer ja, Terminus, den man sich da aufmachen müsste.
Warum? Ich als Externer verstehe das jetzt so nicht. Ich meine, ihr habt schon fast alles, warum nicht Futter?
Es hat nochmal ein anderes Kompetenzprofil, das man da auch braucht.
Ja, das habt ihr doch nach 40 Jahren.
Zu spielen, ne? Also, ja, wenn du weiter so machst, dann überleg es mir.
Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt ja.
Nein, ich frage
mehr als 100.
Ich frage tatsächlich wirklich nur, weil das für einen Außenstehenden nicht ganz klar ist, warum kein Futter. Ich meine, das wird genauso gebraucht wie der Kotbeutel, ne? Gegessen wird und das muss auch wieder weggebracht werden. Also warum kein Hundefutter?
Aber da würde der Markt jetzt aktuell auch nicht drauf warten. Also da wartet jetzt keiner und sagt, hier ist noch eine Riesenlücke im Sortiment und wir brauchen unbedingt nochmal die nächsten Futterlieferanten. Aber natürlich ist es etwas, was man immer mal andiskutiert und im Hinterkopf hat. Aber ja, wie sagt man so schön, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Das würden wir auch vor allem die nächsten Jahre jetzt erstmal auch machen und so, ja, auf das Wesentliche konzentrieren.
Gut, wenn Futter nicht deine primäre Idee ist für die Zukunft, was ist es dann?
Grundsätzlich geht es darum, die nächsten Jahre Trixi als Marke noch wesentlich stärker zu machen und ja, dem Endverbraucher, der natürlich dann letztendlich Hund und Katze füttert und ihm was Schönes kauft, noch mehr von der Marke Trixi zu überzeugen und das in allen Segmenten, wo er am Ende des Tages stattfindet. Also ob ich nun zur Hundeschule gehe, ob ich online unterwegs bin, ob ich meinen Hund und Katze bei einem Züchter mir hole, also überall da, wo diese ja, berühmten Touchpoints sind, um mal ein paar Schlagworte zu benutzen, da wollen wir als Trixi auch stattfinden.
Jetzt erzähl mal was über Online-Shops und Ähnliches.
Online-Shop, ja, tatsächlich ein Meilenstein, den wir vor 6-7 Wochen erreicht haben, mit dem das erste Mal einen eigenen Online-Shop überhaupt zu haben, wo wir die Möglichkeit haben, jeden Trixi-Artikel jedem Endverbraucher zugänglich zu machen. Denn bei, ja, was hat Volker gesagt, 5.700 Artikeln, die wir im Portfolio haben, da wollen wir natürlich sicherstellen, dass Frau Müller in Augsburg auch jeden Trixi-Artikel kaufen kann und nicht auf ein begrenztes Portfolio angewiesen ist, das sie stationär letztendlich finden kann. Und das war unsere große Aufgabe, die haben wir, glaube ich, ganz gut erfüllt und ist am Ende des Tages auch Mittel zum Zweck, um wirklich vernünftiges Online-Marketing zu machen mit Social Media, Instagram, dann gehört der Online-Shop letztendlich dazu.
Das ist nämlich auch mein Gedanke. Wir sind in 2025 und ihr sagt jetzt ein großer Meilenstein für uns, dass wir jetzt ja 2 Monate einen Online-Shop haben mit allen Produkten. Da denke ich,
ganz schön spät.
ja, so als naiver Außenstehender denke ich,
stimmt.
Das ist doch jetzt hier eigentlich ein bisschen zu spät. Also ist, finde ich, fast doch schon zu spät, oder? Also besser spät als nie, aber warum?
Tatsächlich, genau, waren wir...
Vielleicht, ich sollte das Volker fragen, warum?
Also ich war jetzt nicht der Verhinderer, aber ja, es liegt einfach daran, dass wir historisch mit dem Fachhandel groß geworden sind, der ja auch in Zukunft die stärkste Stütze für uns bleibt und wir ja eigentlich wollen, dass der Endverbraucher in einen Fachhandel geht, weil er dort eine Beratung bekommt.
Warum wollt ihr das? Oder musst du das jetzt sagen? Ich meine, schöner ist doch für euch, wenn das direkt bei euch gekauft wird, oder?
Nein.
Nein?
Nö, nicht unbedingt. Also es ist ja nicht so, klar haben wir eine andere Spanne, wenn wir direkt an den Endverbraucher verkaufen, aber du hast auch völlig andere Kosten. Mhm. Also wenn wir jetzt an unsere Partner liefern, dann können die zwar die Marge noch mitnehmen, aber die müssen dafür ja auch viel tun. Und die Logistik ist halt eine ganz, ganz andere, wenn wir palettenweise an einen großen Laden verkaufen, als wenn wir das kleine Päckchen mit 20 oder 30 Euro Warenwert zum Endverbraucher schicken.
Wo wird der Onlinehandel, wo wird das gehandhabt? Wo Bestellungen gehen online ein? Klar, aber wo wird das verschlagen und wo findet das statt?
Das passiert hier alles in-house. Wir haben halt das Herzstück von Trixi, ist unsere Logistik. Damit sind wir 50 Jahre lang groß geworden und war letztendlich auch oder ist heute noch ein großes Differenzierungsmerkmal, weil wir standorttechnisch in Tarp hier nicht den besten Standort haben, um Ware durch Deutschland oder Europa zu
schicken. Wir sind recht weit nördlich.
Ja, aber umso wichtiger, dass wir hier effizient sind und das machen wir für den Online-Versand genauso, dass hier jedes Paket an den Endverbraucher, aktuell sind wir nur in Deutschland unterwegs, dann noch hier von Tarp aus gepackt und auf die Reise geschickt
wird. Also uns zu Hause gehen häufig die Kotbeutel aus, dann sind sie auf einmal nicht da, Mist. Jetzt gehe ich online und kaufe mir 3 Rollen Kotbeutel bei euch.
Ja, kannst du machen.
Bezahlst aber den Versand, wenn du 3 Rollen nimmst.
Ist so, ne? Also das ist natürlich nicht gewollt, aber wenn man sich so die gesellschaftliche Entwicklung anschaut, was mittlerweile alles bei Amazon oder bei Shein, Temu und so weiter, leider möchte ich persönlich hinzufügen, geordert wird, werden ja auch kleine Mengen sicherlich mal bestellt.
Ja, werden bestellt. Wir sind jetzt seit 6 Wochen online und stellen fest, dass vornehmlich Großartikel bestellt werden. Mhm. Tatsächlich. Also vom Fahrradanhänger für den Hund bis zur Katzentoilette, die wir hatten, oder Aluminiumtransportboxen für den Kofferraum. Aber natürlich, unsere Frachtfrequenz ist bei 30 Euro. Und es gibt ja nichts Leichteres, als mit Snacks seinen Warenkorb aufzufüllen, wenn man nur 3 Kotbeutel braucht. Also fühl dich da eingeladen.
Die Auswahl ist ja dann doch enorm,
ja,
bei euch. Ne? 5.700 ja. Produkte? Ja, da wird man was finden, um auf die 30 Euro zu kommen.
Hoffentlich, ja.
Ich gehe stark davon aus. Du sagst, wir wollen den Namen Trixi, die Marke Trixi, bekannter machen und auch vertiefen, diese Markenstruktur. Wie denn? Weil wenn ich von Trixi erzähle, Mensch, ich habe bei Trixi im Podcast, ach, das sind doch hier die mit Tieren und so, ne? Wie kann man das hinbekommen, dass man auch vielleicht hier vor Ort in der Region noch viel mehr mit Trixi anfangen kann?
Ja, gut, für uns ist natürlich die Region wichtig, auch Arbeitgeberattraktivität, dass jemand was mit Trixi anfangen kann. Ich glaube, da haben wir schon 50 Jahre einen ganz guten Job gemacht. Aber am Ende wollen wir ja in ganz Deutschland, in ganz Europa wahrgenommen werden. Gibt es da nicht was von Trixi? Ich habe ein Problem zu Hause oder ich habe etwas, wofür ich eine Lösung brauche, dass ich mich immer frage, gibt es da nicht was von Trixi für mein Tier? Und das ist eigentlich die Frage, die uns so rumtreibt. Und dann auch zu überlegen, wo wollen wir denn stattfinden, dass man auch diese positive Assoziation hat mit Trixi. Okay. Und das ist, wenn ich beim Tierarzt bin, genauso, als wenn ich online shoppe.
Und woher soll Volker oder vielleicht Burkhard, das ist ja dein Plan, woher soll diese positive Assoziation kommen? Warum sollte ich die haben? Warum sollte ich als Endverbraucher was von Trixi bestellen wollen?
Im besten Fall, weil ich schon gute Erfahrungen gemacht habe. Am Ende hat jeder etwas von Trixi zu Hause, der einen Hund oder Katze hat. Man weiß es nur nicht immer unbedingt.
Steht da immer Trixi drauf?
Ja, das ist noch unsere Aufgabe in die Zukunft, dass wir das da nicht immer sehr stringent drauf geachtet haben in der Vergangenheit, dass man auch wirklich nicht nur das Hangtag abreißt, wenn ich mir ein Spielzeug kaufe, sondern auch dann immer noch ein kleines Fähnchen am Plüschhasen habe, dass ich weiß, ah ja, der war von Trixi, den kaufe ich nochmal, falls er wirklich irgendwann mal kaputt gegangen ist. Oder ich guck mal, was es noch so von Trixi gibt.
Volker, auf was bist du am meisten stolz, wenn du auf deine 40 Jahre zurückblickst?
Einmal sicherlich, dass wir noch nie jemanden wegen Arbeitsmangel entlassen mussten, sondern eigentlich im stetigen Wandel und Wachstum sind. Und der Erfolg an sich macht schon sehr stolz. In den 90er Jahren gab es viele Wettbewerber, die in einer ähnlichen Größenordnung waren oder früher auch größer waren. Wir sind ja halt sehr klein angefangen. Und dass wir es geschafft haben, über unsere Leistung an den Fachhandel, eigentlich auch den kleinen Standortnachteil des hohen Nordens locker aufzuholen. Und wir waren immer schnell. Bei uns klappt an sich fast alles, das bestätigen alle Kunden. Und das macht schon stolz, dass wir einfach einen guten Job machen, ohne dass es eine Raketenwissenschaft ist.
Durftest du dem Fachhandel beibringen, dass ihr jetzt einen Online-Shop habt?
Das haben wir zusammen gemacht.
Und wie war da die Resonanz?
Das war also nicht so, wie man jetzt sich vorstellt, dass da jetzt jemand auf die Barrikaden geht, sondern
die haben auch gedacht,
erwartbar.
Das war erwartbar, ne? Ja. Die waren froh, dass das erst 2025 passiert
ist. Und es ist ja kein Wettbewerb, das muss man auch an der Stelle wirklich, damit es nicht falsch verstanden wird. Also wenn wir irgendwann mal im kleinen einstelligen Prozentbereich unsere Umsätze auf den Online-Shop machen, dann ist es wirklich eher wichtig, dass wir erkannt werden und dass wir es selbst in der Hand haben, weil auch wir sind Lieferant von Amazon, aber da hast du selbst schon deinen Kommentar zugegeben, das ist nicht immer alles einfach.
Nee, nicht immer alles einfach. Und Trixi steht ja auch, wenn ich mir die Homepage anschaue, für Nachhaltigkeit und weiteres. Wie möchtest du das weiter forcieren, Burkhard?
Das muss natürlich immer mitschwingen, wenn wir Entscheidungen treffen und wenn wir uns weiterentwickeln wollen.
Und wie definiert ihr Nachhaltigkeit?
Aber es bleibt natürlich, und das glaube ich, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit, dass man endlos ausdiskutieren kann, immer eine gewisse Ambivalenz und auch bei uns im Hause. Also das, was wir beeinflussen können im positiven Sinne, das versuchen wir überall da zu machen. Fängt an bei der Verpackung, das fängt an, hört auf bei E-Mobilität, bei einer riesen Photovoltaikanlage, die bei uns hier auf dem Dach ist. Aber wir bleiben Importeur von Ware, die vornehmlich aus Asien kommt.
Deshalb, ja, und die wird jetzt nicht mit dem E-Auto hierher kommen.
Nee, leider nicht. Und wir hätten es auch gerne anders, wenn es andere Quellen gäbe, dass man das dann auch woanders herbeziehen kann. Das ist aber in den größten Fällen nicht zu 100% möglich.
Warum? Und warum Asien? Einfach, weil es dort günstiger produziert werden kann? Oder weil es überhaupt produziert wird?
Genau, weil es da produziert wird, weil es überhaupt die Möglichkeiten gibt, auch diese großen Mengen zu produzieren. Es geht ja erstmal um die Qualität, aber es geht auch um die Mengen. Und das schaffen wir hier in Europa gar nicht. Da gibt es nicht genügend Produktionsstätten, dass man überhaupt das alles abbilden kann.
Weitere Punkte, wie du Nachhaltigkeit definierst. Häufig ist Nachhaltigkeit einfach so ein Buzzword, das man häufig erwähnt und das findet der Endverbraucher ansprechend. Aber was sind weitere Punkte, warum Trixie ein nachhaltiges Unternehmen ist?
Ja, am Ende geht es für uns ja auch ganz darum, auch Ressourcen zu schonen und uns immer zu hinterfragen. Das fängt auch bei einer Katalogproduktion an. Das ist manchmal unangenehm, das auch zu sagen, aber jeder Einzelhändler in Europa arbeitet mit einem produzierten analogen Katalog, wo diese 5700 Artikel abgebildet werden. Wir versuchen stetig, den Fachhandel zu digitalisieren, ihm Alternativen an die Hand zu geben, aber wir können das auch nicht ihm aufoktroyieren, sondern ihm auf diese Reise zu begleiten und versuchen das Ganze, und das ist unser Ziel, das wir ausgerufen haben, 2030 diesen ja doch analogen Katalog, von dem wir viele, viele tausend Stück pro Jahr produzieren, dann vollständig zu digitalisieren. Und das sind nachher viele Aspekte auf der gesamten Reise der Digitalisierung, der Nachhaltigkeit, dass wir uns aber an jedem Punkt, an dem wir uns bewegen, sei es im Vertrieb, sei es im Marketing, immer hinterfragen, muss das sein? Kann man das noch anders machen? Können wir auf eine bestimmte Verpackung verzichten? Können wir auf Blisterverpackungen verzichten, auf Plastik verzichten? Und nachher ist Nachhaltigkeit ein Sammelsurium aus ganz, ganz vielem, was da zusammenkommt und kann man nicht an einem oder zwei Aspekten nachher ausmachen.
Volker, du hast mit 7 Angestellten, mit 7 Kollegen angefangen. Denn 100, dann 200, 300. Jetzt sind wir bei 590, 95, bummelig. Warum glaubst du, kommen diese Menschen zu Trixie und vor allem, warum bleiben sie? Warum bist du 40 Jahre geblieben? Was macht Trixie als Arbeitgeber aus? Ihr seid alle per Du hier. Die Hierarchie ist ziemlich niedrig, also die.
Ja, damit haben wir immer geworben. Inzwischen haben wir natürlich auch diverse Hierarchiestufen. Das geht bei der Größe irgendwann
nicht
mehr
anders.
Aber ja, es ist immer noch recht familiär, auch wenn wir inzwischen sehr viel Leute geworden sind und wenn sicherlich auch Corona und Einstellungen mit Maske oder über digitale Medien nicht gerade dafür gesorgt hat, dass man sich gut kennenlernt, aber doch, die Leute arbeiten gut zusammen, sie mögen einander, sie helfen einander. Also wir hören immer wieder von allen, die neu anfangen, wenn wir so die ersten Gespräche haben, hey, gib mal so Feedback, wie war es jetzt in der Einarbeitung. Jeder bestätigt glücklicherweise, dass die Kollegen alle total nett sind, eigentlich sofort hilfsbereit sind, egal wie viel zu tun ist. Und ich glaube, das macht es schon so ein Stück weit aus. Also wir bekommen ja auch tatsächlich häufig noch Initiativbewerbung. Einfach so, wo der erste Satz ist, ich möchte Teil des Trixie-Teams werden. Und das macht schon stolz und zeigt aber auch, dass wir in einigen Bereichen vieles gut machen, nicht immer alles richtig, um Himmels Willen. Aber doch, ich denke einfach dadurch, dass wir selbst sehr bodenständig sind und uns auch immer nur als Kollegen bezeichnen und nicht als Chef. Und das sind nicht meine Leute, sondern ich bin Teil des Teams. Vielleicht wirkt das alles so zusammen, dass die Leute sich da doch irgendwie menschlicher mit uns fühlen als in manch anderen Betrieben.
Kann ich bestätigen, wenn du mich so anschaust.
Ja. Ja. Widersprechen oder ergänzen darfst du, bald darfst du sowieso.
Nee, ich habe es ja auch aus allen Perspektiven miterfahren dürfen und kann das nur bestätigen. Also klar, ist nicht auch da, ne? Nicht immer alles Gold, was glänzt. Auch hier und da gibt es etwas, wo wir stetig besser werden
können. Wenn dem nicht so wäre, dann wäre ja auch irgendwas komisch.
Absolut.
Also das gehört nun mal dazu. Volker, was ist dein Wunsch an Burkhard? Du hörst jetzt, je nachdem wann wir ausstrahlen, entweder in einigen Wochen oder in einigen Tagen, hörst du auf in deiner Funktion als Geschäftsführer. Was ist dein großer Wunsch an Burkhard?
Also mein Wunsch ist, dass er die Themen, die wir gemeinsam jetzt auf die Reise gebracht haben, genau so fortführt, weiterhin dafür sorgt, dass wir moderner sind. Er hat schon die Themen Digitalisierung angesprochen, Social Media, das sind vielleicht Dinge, mit denen ich mich persönlich nicht so stark beschäftige wie die jüngere Generation. Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin, dass wir so den Übergang schaffen, ohne uns verbiegen zu müssen und ohne jetzt bewusst Änderungen hervorzunehmen, nur um etwas zu ändern, sondern es ist die stetige Weiterentwicklung, wo ich ihn so ein Stück weit als Garant sehe, dass es auch in Zukunft gelingen wird.
Da möchte ich auf ein aktuelles Thema noch einmal eingehen, bevor ich von dir hören möchte, Volker, was jetzt kommen wird bei dir. Du bist 60 Jahre jung, das Leben geht erst richtig los. Wollen wir mal drüber sprechen, was du noch vorhast. Ein aktuelles Thema, das man auch der Presse entnehmen kann. Der Gründer, der Inhaber möchte seine Anteile verkaufen. Was hat das für Auswirkungen möglicherweise auf Trixie?
Also es gibt auf der einen Seite auf jeden Fall Sicherheit, weil der Gründer macht es ja auch aus verantwortungsvollen Gründen. Er hat keine Nachfolger in der Familie, die den Betrieb übernehmen können. Und von daher ist es ja auch zum Schutz des gesamten Teams, dass die Anteile nachher nicht irgendeine, sagen wir mal, Erbengemeinschaft zuteil werden. Und dann kommt irgendwann vielleicht da der große Streit, wer krass, wer sagt was, wer hat wie viel zu sagen, wer bekommt welche Gelder. Und natürlich wissen wir nicht,
also Abu Dhabi könnte doch jetzt ankommen und sagen, Mensch, hier, Marktführer in Europa, da werfe ich mal meinen Hut in den Ring.
Ja, wir bereiten das gerade alles sehr professionell vor. Wir werden also begleitet von der Deutschen Bank, die das M&E-Geschäft dann vorbereiten. Wir haben Berater, die wir engagiert haben, die mit uns ein Strategiepapier oder unser Strategiepapier noch so ein bisschen vervollkommnen, um auch eine Story, auch die Wachstumsstory der Zukunft zu erzählen. Also insofern gehe ich eher davon aus, es hält uns auf Wachstumskurs. Wir können international noch viel erreichen. Wir können auch neue Potenziale ausschöpfen, die bislang nicht so die ganz große Rolle spielten, weil wir immer genug zu tun hatten. Also ich sehe mehr Chancen als Risiken, aber natürlich bleibt immer ein Restrisiko, dass der falsche Partner kommt. Aber die werden wir alle noch kennenlernen und dann werden wir als Gesellschafter hoffentlich gemeinsam sehen, wer ist für uns der richtige Partner. Und logischerweise ist die Endverantwortung liegt bei Bonnick Hansen selbst. Aber so wie ich ihn einschätze und die liegt Kultur,
die er hat, seinem Interesse.
Genau, absolut.
Das entsprechend. Ich habe jetzt ja den einen oder anderen Werbepartner. Wie viel Geld müsste ich in die Hand nehmen, um meinen Hut in den Ring zu werfen?
Mehr als du hast. Würde ich jedenfalls von ausgehen.
Ohne mich besser zu kennen, würde ich sagen, jo, da hast du wohl recht. Hast du eine Zahl für uns?
Es gibt noch keine Zahl. Es ist ja tatsächlich
Größenordnung.
Schwer zu sagen. Also es ist ja so, dass die Investoren, die gerne reinkommen möchten, die müssen anfangen, erstmal ein indikatives Angebot, wie es so schön heißt, zu geben. Und dann können wir dann filtern und schauen und dann wird irgendwann verhandelt. Aber
bist du da noch mit bei? Übrigens bei diesen Verhandlungen? Im Beirat ist man da irgendwie mit bei?
Ja gut, nicht unbedingt, weil ich im Beirat bin, sondern sicherlich einmal eher als der Geschäftsführer, der Trixi in der ganzen Historie begleiten durfte. Und ich habe ja selbst Anteile, also insofern bin ich eh dabei, weil ich ja auch dann mitgucken muss, kann ich mit dem neuen Hauptgesellschafter gut leben oder nicht so gut leben. Also werde alles dafür tun, dass wir den richtigen finden, weil ich möchte gerne meine Anteile bei Trixi behalten.
Spannende Zeiten also, Burkhard, die dir auch mit deinen 40 jungen Jahren bevorstehen. Wie lange hast du vor, bei Trixi zu bleiben? Machst du auch 20 weitere, damit du mit 60 den...
Also 60 wäre ein schönes Alter, um zu sagen, okay, dann gucken wir nochmal weiter. Aber ich plane schon, die nächsten 20 Jahre hier zu sitzen.
Das ist eine Antwort, die ich erwartet hatte, definitiv. Wie verbringst du derzeit deine wenige Freizeit? Ich habe in Erinnerung, dass du gerne Sport treibst.
Theoretisch ja. Also,
ja, praktisch, das tun wir alle in der Theorie.
Ja, praktisch ist dieses Jahr ein bisschen verletzungsgebeutelt, aber ansonsten hat mich das Laufen begeistert, spätestens in der Corona-Zeit. Die letzten Monate ist es ziemlich auf der Strecke geblieben, aber gar nicht zeitlich, weil es immer ein Unterschied zwischen Zeit nehmen und Zeit haben, aber dann eher, dass der Körper hier und da mal gestreikt hat.
Gut, also da habe ich jetzt nicht rausgehört, was du in deiner Freizeit machst. Das darfst du jetzt nochmal nachholen.
Theoretisch laufe ich. auch in der Praxis ist schon etwas, was mich dann fast täglich begleitet hat. Und mich eher dann irgendwann sagen, okay, den Marathon jetzt noch schneller zu laufen und das Training, das man reinstecken muss, hat mich dann nicht so gecatcht. Dann eher dann doch die längeren Strecken, die mich dann irgendwie fasziniert haben und...
Ich versuche hier immer so eine kleine persönliche Note noch reinzubekommen, die höre ich hier tatsächlich noch nicht so raus. Wie verbringst du deine Freizeit, dein Wochenende, deinen Urlaub, wenn du mal Urlaub hast?
Na, Urlaub gern ein bisschen abenteuerlicher, wenn es dann funktioniert.
Ja.
Also tatsächlich dann irgendwo in den Bergen.
Hast du Familie?
Nepal. Ich habe noch zwei Kinder. Mhm. Bin Patchwork und bekomme dann relativ rechtzeitig, zum 3.8. ist der Stichtag, Kind Nummer 3 mit einer neuen Partnerin. Also insofern wird es ab dem 1.8. doppelt spannend für mich.
Ich höre raus, noch weniger Zeit fürs Laufen.
Vielleicht. Ja. Aber irgendwann kann man ja auch alles miteinander kombinieren. Insofern wäre das große Ziel.
Und einer von euch beiden wird ab dem 1.8. wahrscheinlich mehr Zeit haben. Da bist du, Volker.
Ja, das hab ich doch.
Wie hast du vor, diese Zeit, die du jetzt mehr zur Verfügung hast, vom Tag, von der Woche, vom Leben, zu nutzen?
Vielleicht den Tag ein wenig später beginnen als morgens um 5. Und
du wolltest mal zu BNI kommen, hast du gesagt, ne? Also Dienstag schon mal festhalten, 6:30 erwarten wir dich.
Ja, war ja schon einmal da. Genau. Nein, ich werde auf jeden Fall mehr Sport machen, dann die Leidenschaft, die teilen Burkhard und ich uns, dass wir beide sehr gern Sport machen. Bei mir ist insgesamt der Ausdauersport, also ich habe ein bisschen Triathlon-Erfahrung. Ja. Werde das wieder ein bisschen forcieren. Und
kann man dann mit 60 noch?
Natürlich. Also einen halben Ironman möchte ich gerne nochmal machen. Das wird dann aber eher mit 61 oder 62, weil ich muss ja erstmal wieder in die Vorbereitung gehen.
Auf jeden
aber
Fall,
ja. Der soll nochmal kommen, den habe ich vor Corona das letzte Mal gemacht. Ja. Und das fasziniert mich schon und grundsätzlich hält es einen halt fit und das ist mir extrem wichtig, dass man jetzt nicht sagt, so ich sitze jetzt halt stundenlang auf dem Sofa rum. Also der Typ bin ich nicht, mein Sofa kennt mich nicht. Also insofern, nein. Und dann habe ich noch ein paar andere Projekte. Ich habe so Immobilienprojekte, ich habe Beteiligungsmanagement, das heißt so Startup-Finanzierung, aber auch andere Firmen, wo ich Beteiligung halte, einfach um kleineren Unternehmen vielleicht ein bisschen dabei zu helfen, auf der Reise dabei zu sein, ein bisschen Sparringspartner sein und gucken, ob man noch gemeinsam in einer Branche vielleicht auch erfolgreich sein kann.
Also Langeweile wird nicht aufkommen.
Mit Sicherheit nicht.
Da bin ich auch fest von überzeugt. Meine letzte Frage an euch beide. Ist immer dieselbe im Podcast, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit euch beiden trinken. Mit wem würdet ihr gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn ihr könntet? Wen gibt es da?
Du darfst anfangen.
Du darfst. Fällt mir. Also ich trinke ihn gerne mit dir, Tore. Kein
zählt
Problem.
Nicht, zählt
ich hab,
nicht.
Nee, ich habe da, es gibt an sich keine bestimmte Person, wo ich jetzt so heiß drauf wäre, da unbedingt
zu wem blickst du auf? Wen würdest du immer gerne mal kennenlernen? Wer inspiriert dich? Hat dich inspiriert?
Also eine Person, die mich bisher mit am meisten inspiriert hat, ist jetzt keine populäre Person. Es ist Franco Castagnaro aus Italien. Das ist der Gründer unseres italienischen Vertriebspartnerunternehmens und den kenne ich seit über 30 Jahren. Der verkörpert für mich so den Gentleman Italiens im sehr positiven Sinne, hat eine unglaubliche Aura, habe ich viel lernen dürfen, hat mir auch das Rotweintrinken beigebracht, war eigentlich auch ganz schön. Und mit der Familie bin ich sehr eng befreundet schön. Und verbringe eh meine Zeit gerne in Italien, also das wird sicherlich hoffentlich ein bisschen mehr werden. Inzwischen ist er allerdings fast Mitte 80, aber immer noch eine besondere Persönlichkeit für mich.
Was hat Italien denn, was Tab nicht hat?
Wetter, was besser ist als hier und eine italienische Küche, die wir auch schwer toppen können hier in Deutschland. Also es ist einfach das Flair, was mich da reizt. Wobei auch wir gerade in Flensburg hier schöne Wochen haben, aber in Italien gibt es schöne Monate.
Und trotzdem gibt es für uns gleich Tomatensuppe hier in der Kantine, also auch etwas italienisch angehaucht. Da freue ich mich schon drauf. Burkhard, jetzt hat sie genug Zeit zum Überlegen.
Ja, vielen Dank. Ja, er ist wahrscheinlich einer der extremeren Sportlern, die ein wahnsinniges Mindset haben, einfach zigfach über den Schwein und den Hund hinauszugehen. So ein Jonas Deichmann beispielsweise, der ja 120 Ironmans hintereinander jeden Tag gemacht hat. Aber auch hier dein, weiß nicht, ob das Kumpel ist, aber Joey Kelly, der...
Ich würde ihn so bezeichnen, nennt er mich bestimmt nicht, aber...
Tore Wehr? Ja, die das schaffen, wirklich dieses Mindset zu haben, über die Punkte hinauszugehen, vielleicht hier und da mal den Kopf auszumachen und das ist bestimmt ganz spannend, bei einer Tasse Tee da mal hinter die Kulissen schauen zu können.
Was meinst du, was würden die sagen, wenn sie jetzt hören, was deine ganzen Ausreden sind, dass du nicht laufen kannst?
Geh zum Arzt, wie meine Freundin auch.
Damit fängt es an.
Nein, ja, die würden sagen, machen. Und das versuche ich auch mal. Ich habe letzten Monat in Südafrika die 90 Kilometer mal gemacht bei dem größten Ultramarathon der Welt.
In wie vielen Tagen?
In unter 12 Stunden. Ja, insofern bleibe ich ja am Ball, aber ich hätte es gern noch mehr, wenn es funktioniert.
Ja. Vielen Dank an euch zwei für dieses interessante, emotionale teils und persönliche vor allem Interview. Ich danke, dass ihr mir zur Verfügung gestanden habt, dass wir mal ein bisschen was erfahren durften über die Firma Trixi, über Volker und über Burkhard und wir sind ganz gespannt, wir beide, Volker, was Burkhard hier mit Trixi alles machen
jetzt wird. Jetzt beobachten.
Ja, jetzt gehen wir beide gespannt in die Beobachterrolle und Burkhard, wer weiß, wann wir nochmal hier wieder zusammenkommen und vielleicht mit wem noch und ich bin ganz gespannt. Sag vielen Dank für eure Zeit.
Schön, dass du da warst.
Vielen Dank.
Danke auch und vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time Tour hier aus Tarp bei der Firma Trixi. Vielen Dank.